Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein kann und mit euch Gemeinschaft haben kann durch das Wort Gottes. Vor kurzem war eure Jugend bei uns und wir durften gemeinsam eine Jugendstunde haben und haben auch dort Gemeinschaft miteinander gehabt. Und ich freue mich, dass diese Gemeinschaft einfach da ist und wir uns gegenseitig erbauen und ermutigen dürfen. Und so hoffe ich, dass Gott uns auch heute erbauen möchte und uns sein Wort gibt. Ich möchte uns als Schriftwort einen Psalm lesen, und zwar den Psalm 84. Psalm 84. Wir lesen den ganzen Psalm. Ein Psalm der Kinder Kora auf der Gittit vorzusingen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Denn der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ihr Nest, da sie Junge hecken. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, die durch das Jammertal gehen und machen daselbst Brunnen, und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen, dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm's, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, siehe an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend. Ich will lieber der Tür hüten in meines Gotteshause, denn wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Das ist ein sehr interessanter Psalm. Ich denke auch ein sehr bekannter. Und diesen Psalm kann man sehr gut in zwei Abschnitte unterteilen. Und zwar ist da zum einen zuerst der Abschnitt, der die Sehnsucht des Psalmisten nach dem Hause Gottes zeigt. Ja. Er sagt hier gleich zu Beginn: Wie lieblich sind deine Wohnungen? Und meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und dann sagt er weiter, wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Ja, also Vers 1 bis 5 und auch Vers 11 sprechen davon, dass der Psalmist eine regelrechte Sehnsucht nach dem Hause Gottes hat. Ein Verlangen da zu sein, wo das Volk Gottes versammelt ist, und er sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser denn sonst tausend. Das war so der Höhepunkt seines Lebens, wenn er im Hause Gottes sein durfte. Und der zweite Abschnitt in Vers 6, ab Vers 6, ja, der redet von Menschen, die Gott nachfolgen wollen. Wie diese Menschen sind, sagt er, und was sie tun. Er sagt hier zum Beispiel, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachfolgen, die imstande sind, durch das Jammertal zu gehen und da selbst auch noch Brunnen zu machen. Und die Lehrer werden mit viel Segen geschmückt, sagt er, und sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Dass man sehen muss, der rechte Gott sei zu Zion. Das sind die Menschen, die dir von Herzen nachfolgen. Und zum Schluss sagt er nochmal, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Also diese zwei Abschnitte sind in diesem Psalm uns dargestellt. Und ich möchte heute auf dem achten Vers stehen bleiben. Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Welchen Weitblick hatte hier eigentlich der Psalmist? Er spricht ja hier wohlgemerkt nicht nur von damaligen Volke Gottes, von dem Volke Gottes des alten Bundes, sondern er sieht weiter in die Zukunft hinein und sagt zu Beginn in Vers 6, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und die dir von Herzen nachfolgen, die erhalten einen Sieg nach dem anderen. Also alle, die ihr Vertrauen auf Gott setzen und von Herzen Gott folgen wollen, die erhalten Sieg, und zwar einen nach dem anderen. Und das soll auch unser Thema heute sein, Sieg im Glaubensleben. Hast du Sieg in deinem Glaubensleben? Sieg über die Sünde, über schlechte Gefühle und Gedanken, über die Launenhaftigkeit, die so viele Menschen haben, über Entmutigung, über Zweifel, über Anklagen. Hast du Sieg in deinem geistlichen Leben? Erhältst du einen Sieg nach dem anderen, wie der Psalmist hier sagt? Wisst ihr, in der Christenheit gibt es zu diesem Thema eigentlich hauptsächlich zwei Ansichten. Zwei Ansichten. Die einen sagen und behaupten, völliger Sieg im Glaubensleben, das ist ausgeschlossen. Das ist unmöglich, ja, wir sind und wir bleiben gewissermaßen Sünder. Wir können nicht ohne Sünde leben. Wir fehlen alle mannigfaltig. Und Christen sind eben begnadigte Sünder. Aber sie sündigen doch weiterhin. Nur sie sind begnadigt von Gott. Das ist die eine Ansicht, die sehr, sehr viele übrigens vertreten. Vielleicht sogar die meisten. Und die andere Ansicht ist die, dass man sagt, durch Christus können wir Sieg haben, völligen Sieg im Glaubensleben. Und dann stimmt man mit dem Apostel Paulus ein und der da sagt, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden weit durch Jesus Christus. Und schaut mal, unser Bibelwort, das sagt doch eigentlich auch ganz klar, diejenigen, die dir von Herzen nachfolgen, sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Die Bibel zeigt uns, dass Gottes Volk siegen und überwinden kann. Dass Gottes Volk dafür eigentlich ausgerüstet ist, wenn es die notwendigen Voraussetzungen dafür erfüllt. Schaut mal, ich habe da gedacht an den Profisport. Wir wissen, dass im Profisport, ganz gleich welche Sportart es ist, ob es Einzelwettkämpfer sind oder ganze Mannschaften, wir wissen, dass dort es keinen Sieg gibt ohne Vorbereitung, ohne die notwendigen physischen, körperlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Diejenigen, die im Profibereich sportlich tätig sind, die bereiten sich für ihre Wettkämpfe ausgesprochen gut vor, denn ansonsten brauchen sie gar nicht in den Wettkampf hineinzugehen. Ja? Sie wissen, sie verlieren, weil der Gegner ist auch gut vorbereitet. Ich möchte sagen, der Satan ist so ein Profi ein Vollblutprofi. Einer, der uns weit überlegen ist. Wir haben überhaupt keine Chance gegen den. Wenn wir uns nicht vorbereiten, wenn wir nicht die Voraussetzungen dafür erfüllen. Und deswegen lasst uns zunächst auf die Voraussetzungen schauen. Und ich möchte das auch einteilen in zwei Gedanken, die Voraussetzungen im Alten Testament, die das Volk Gottes hatte, um zu siegen, und dann auch im Neuen Testament. Schaut mal, im Alten Testament, da war es so, dass die erste und wichtigste Voraussetzung für den Sieg der Israeliten war ein ungestörtes Verhältnis zu Gott. Ein ungestörtes Verhältnis zu Gott. Davon hing alles ab, einfach alles. Wenn wir die Bibel lesen, wird es überdeutlich, wie sehr Israel von Gott abhängig war. War Gott mit ihnen, dann siegten sie. War das Verhältnis zu Gott ungestört, dienten sie Gott, hielten sie sich an seine Gesetze, dann siegten sie auch. Schon beim Auszug aus Ägypten am Roten Meer, als das Volk Israel vor dem Roten Meer stand und Angst hatte, weil hinter ihnen die Ägypter waren, da rief Mose die Devise aus und sagte: Fürchtet euch nicht, steht fest, der Herr wird für euch streiten. Der Herr. Und ihr werdet einfach nur stille sein und zusehen, wie Gott für euch streitet und den Sieg bringt. In 3. Mose im 26. Kapitel, da legt Gott dem Volk Israel den Segen und Fluch des Gehorsams vor. Er zeigt ihnen diese zwei Seiten und erklärt im ganzen Kapitel, was es bedeutet, wenn sie im Gehorsam sind und was es bedeutet, wenn sie ungehorsam sein werden. Und da sagt er auch etwas über den Sieg. Lasst uns das mal lesen, zwei Verse. In 3. Mose, Kapitel 26, Vers 7 und 8. Da heißt es so: Ihr sollt eure Feinde jagen, und sie sollen vor euch her ins Schwert fallen. Euer 5 sollen 100 jagen, und euer 100 sollen 10.000 jagen. Denn eure Feinde sollen vor euch herfallen ins Schwert. Euer 5 sollen 100 jagen, sagt er. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und euer 100 sollen 10.000 jagen. Hat nicht Gott hier ein wenig übertrieben? Ich kenne eine wunderbare Geschichte, die kennt ihr auch aus dem Alten Testament, wo dieses Wort sogar übertroffen wurde. Wo es sogar übertroffen wurde. Und zwar buchstäblich. Und zwar die Geschichte von Gideon. Ja? Wie viele Mann waren da unterwegs, um die Feinde zu jagen? 300. 300 Mann. Und wisst ihr auch, wie groß die Feindesarmee war? Ich war erstaunt, als ich das gelesen habe. Das ist sogar extra hinterlassen, wie groß die Armee der Feinde war. Lasst uns das mal lesen. Und zwar in Richter, Kapitel 8. Und hier lesen wir den 10. Vers. Seba aber und Zalmunna waren zu Karkor und ihr Heer mit ihnen bei 15.000. Alle, die übrig geblieben waren vom ganzen Heer derer aus Morgenland, denn 120.000 waren gefallen, die das Schwert ausziehen konnten. 120.000 plus 15.000 ist eine Armee von 135.000 Mann. Und diese Armee jagten 300 Israeliten. Umgerechnet kommen wir dann auf die Zahl, dass ein Israelit 450 Feinde jagte. Also Gott hat keineswegs übertrieben in seiner Verheißung. Keineswegs. Und dann lesen wir auch von Simson, ja? Wie viele Mann hat er an einem Tag getötet? Mit einem Eselskinnbacken. 1000 Mann alleine. Gott hat nicht übertrieben. Ihr Lieben, wenn Gott mit Israel war, wenn das Verhältnis ungestört war, dann haben sie gewonnen, ganz gleich, wie groß die andere Heeresmacht gewesen ist. Aber da haben wir auch die andere Seite. War Gott nicht mit ihnen, dann haben sie verloren. Auch das hat Gott vorausgesagt, dass das genauso auch eintreten wird. Und zwar, wenn wir zurückgehen in 3. Mose, Kapitel 26 und hier den 36. Vers lesen, dann heißt es hier so: Und denen, die von euch übrig bleiben, will ich ein feiges Herz machen in ihrer Feinde Land. Dass sie soll ein rauschend Blatt jagen und sie sollen fliehen davor, als jagte sie ein Schwert und fallen, da sie niemand jagt. Schaut mal, da hat Gott auch gesagt, genauso wie ich fähig bin, euch unglaublich mutig und stark zu machen, genauso bin ich fähig, euch unglaublich ängstlich zu machen. Und auch dafür vielleicht nur so ein Beispiel. Wir lesen von Israels glänzendem Sieg über Jericho. Da ging Israel über den Fluss Jordan, ja, und begann jetzt das Land Kanaan einzunehmen. Und sie haben wunderbar gewonnen, weil Gott mit ihnen war und weil Gott ihnen genau gesagt hat, was sie zu tun haben. Und weil sie sich genau daran hielten. Und ein paar Tage später gehen sie zu einer recht unbedeutenden und kleinen Stadt, Ai, und erleiden dort eine bittere Niederlage. Wir haben sogar gesagt, ach weißt du, die Stadt ist so klein, wir brauchen nicht alle dahin zu geben. Nimm die 3000 Mann, das reicht vollkommen für sie. Und was ist passiert? Da stürmen die paar Leutchen aus der Stadt heraus und Israel flieht. Flieht, weil sie Angst bekam. Und dann sagt Josua in Josua Kapitel 7, Vers 12, beziehungsweise Gott sagt zu Josua, Vers 11 nehmen wir noch dazu und Vers 10 noch dazu, da sprach der Herr zu Josua: Stehe auf, warum liegst du also auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe und haben das Verbannte, des Verbannten etwas genommen und gestohlen und es verleugnet und unter ihre Geräte gelegt. Die Kinder Israel können nicht stehen vor ihren Feinden, sondern müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind im Bann. Schaut mal, wenn Gott also, wenn das Verhältnis zu Gott gestört war, da war es unmöglich. Da konnten es noch so viele sein, die haben trotzdem verloren. Also, wir stellen fest, Im Alten Bund, da war es so, an Gottes Segen ist alles gelegen. Israel musste sich eingestehen und musste erfahren und erleben, dass sie voll und ganz von Gott abhängig sind. Voll und ganz. Nur wenn der Herr ihnen den Sieg gegeben hat, dann hatten sie auch tatsächlich Sieg. Und Gott allein sollten sie die Ehre dafür geben. So war es also im Alten Bund. Israel war von Gott gänzlich abhängig. Wir leben aber im Zeitalter des Neuen Bundes. Wie ist es hier? Was sind hier die Voraussetzungen zum Sieg? Nun, die erste Voraussetzung für den Sieg über Sünde und Tod, die erste Voraussetzung musste Gott selber erfüllen. Denn sonst hätten wir auch keine Möglichkeit zu siegen. Christus errang den ersten und wichtigsten Sieg auf Golgatha. Und das ist die allerwichtigste Voraussetzung zum Sieg. Das konnte kein Mensch schaffen. Kein Mensch war würdig, das zu tun, weil die Menschen alle sich versündigt haben gegen Gott. Aber Jesus Christus, der ans Kreuz ging und dort ausrief, es ist vollbracht. Was hat er denn vollbracht? Er hat genau das vollbracht, was uns im Alten Bund als Schattenbild dargestellt ist, nämlich den Sieg über Sünde und Tod. Den vollkommenen Sieg. Jesus hat es vollbracht. Paulus sagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Tod ist verschlungen in den Sieg, den Jesus Christus vollbracht hat auf Golgatha. Das ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt siegen können, dass wir fähig dazu sind. Und durch diesen Sieg schaffte Jesus eine wunderbare Möglichkeit für uns Menschen. Und zwar die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Johannes sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Er gab ihnen Macht, Kinder Gottes zu werden. Und schaut mal, das ist die zweite Voraussetzung. Die erste hat Jesus Christus für uns getan, erfüllt. Die zweite Voraussetzung für Sieg über Sünde ist, dass wir Kinder Gottes werden. Und das passiert, wenn wir Jesus Christus aufnehmen. Ja? Eine wirkliche Wiedergeburt, eine echte Bekehrung. Eine Versöhnung mit Gott. Das ist die zweite Voraussetzung für Sieg. Johannes sagt nämlich in seinem ersten Brief, da sagt er so, in Kapitel 5, Vers 4, alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also diese Wiedergeburt, das ist eine Voraussetzung für den Sieg, für die Überwindung über die Welt. Und Paulus bekräftigt das mit den Worten und sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dafür betet er für die Epheser, Kapitel 3, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und wenn Christus ein Sieger ist und in unserem Herzen wohnt, dann können auch wir siegen. Dann können auch wir siegen. Wo Christus im Herzen wohnt, da ist Sieg. Die zweite Voraussetzung also für den Sieg ist, dass wir Kinder Gottes werden. Und noch etwas möchte ich anführen. Die dritte Voraussetzung. Das ist die, die wir in der Einleitung gelesen haben. Und zwar handelt natürlich dieser Abschnitt von der Frucht, die wir zu tragen haben als Jünger Jesu. Aber Jesus sagt dort etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ihr wisst was, bleibet in mir, hat er gesagt. Bleibet in mir. Schaut mal, er spricht dort von dem Weinstock und den Reben und sagt, die Reben können nur Frucht tragen, wenn sie am Weinstock bleiben. Das bedeutet auch, wir können nur Sieg haben, wenn wir am Weinstock bleiben, wenn wir in Jesus bleiben. Bleibet in mir. Er fügt dann noch hinzu und sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das muss uns klar sein. Ohne Jesus können wir auf geistlichem Gebiet gar nichts tun, auch keinen Sieg haben, auch keine Frucht tragen. Bleibet in mir. Wir sind ohne Jesus machtlos. Und wir sehen daran, wie schon im Alten Testament, im Alten Bund, so ist es auch im Neuen, dass unser Verhältnis zu Gott entscheidend ist, ob wir Sieg haben oder nicht. Unser Verhältnis zu Gott ist die Grundlage des Sieges. Wenn das Verhältnis zu Gott ungestört ist, dann kann die Kraft Gottes, die Kraft Jesu, der Saft des Weinstocks in die Rebe fließen. Und die Rebe trägt ihre Frucht. Und wir haben Sieg. Jemand hat es mal so verglichen mit einem Auto und einer Straßenbahn. Und zwar sagt er so, wenn ein Auto Kraftstoff erhalten soll, so wird an einer Tankstelle Benzin getankt. Das Auto kann dann so lange fahren, wie der Treibstoff ausreicht. Anders, und wenn er dann aufgebraucht ist, der Treibstoff, ja, dann müssen wir wieder zur Tankstelle fahren. Anders verhält es sich dagegen bei einer Straßenbahn. Über den Schienen verlaufen die Stromleitungen. Und solange die Straßenbahn auf den Schienen fährt und den Kontakt mit den Leitungen hat, der Kontakt in Ordnung ist, dann hat sie Kraft. Auch wenn sie eine steile Strecke erklimmen oder eine lange einförmige Ebene überwinden muss, wird sie immer von dieser Stromleitung begleitet. So ist es auch mit Gottes Kindern, sagt er weiter. Es gibt einige, die von diesen ständigen Füllungen leben. Aber solche Menschen leben kein normales Christenleben. Es ist ein anstrengendes Christentum. Anders für die, die auf den Schienen, das heißt in Jesu Fußspuren und in Gottes Nähe leben. Sie haben die Kraftleitung in ihrem Leben und solange der Kontakt nicht unterbrochen ist, haben sie genug Kraft. In dem Maße, wie es von dir gefordert wird, wird er dir die Kraft geben, die Kraft zum Sieg. Ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich mit diesem Verhältnis zu Gott. Ja? Es darf nicht unterbrochen werden, unsere Beziehung zu Jesus Christus. Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass wir keinen Sieg haben, wenn irgendwas zwischen mir und Gott steht. Wenn der Kontakt zu Gott unterbrochen ist durch irgendeine Sache. Nun, ich habe noch einen Gedanken zum Nachdenken. Wie kommt man zum Sieg? Das, was wir jetzt betrachtet haben, das sind quasi so die Grundvoraussetzungen. Ja? Jesus hat den Sieg auf Golgatha errungen. Wir müssen Kinder Gottes werden, um Sieg über Sünde zu haben. Und wir müssen in Jesus Christus bleiben. Der Kontakt darf nicht unterbrochen werden. Das sind die Grundvoraussetzungen. Aber wie sieht es aus in unserem Alltag? Wie kommen wir da zum Sieg? Schaut mal, der Psalmist sagt in unserem Textwort, er sagt, sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Und irgendwie ist mein Augenmerk auf dem Wort stehen geblieben, sie erhalten. Versteht ihr? Das klingt so, als ob sie geschenkt bekommen. Sie bekommen das. Sie kriegen es geschenkt. Sie erhalten den Sieg. Wie können wir erhalten? Wie können wir etwas erhalten? Wir können nur etwas erhalten, wenn uns etwas angeboten wird und wir es entgegennehmen. Wir es annehmen. Und wie können wir im geistlichen Leben etwas nehmen von Gott? Wenn wir um etwas bitten. Wenn wir um etwas bitten. Der Apostel Jakobus, der hat einmal so gesagt, er sagt, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Das ist euer Problem. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Jakobus 4, Vers 2. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen um den Sieg bitten. Wir dürfen beten dafür. Ihr Lieben, ich denke, ich kann sagen, dass die meisten Siege im Gebet und durch das Gebet errungen werden. Im Gebet. Schaut mal, Jesus, er war in der Wüste und wurde dann dort versucht. Er war 40 Tage lang in der Wüste. Was hat er dort gemacht? Er hatte Gemeinschaft mit seinem Vater, so viel ist sicher. Er hat dort gebetet. Und dann wurde er versucht. Und dann hat er widerstanden. Und wenn wir schauen, Jesus in Gethsemane, was hat er dort gemacht, als er den größten Sieg errang? Er hat gebetet. Und sind wir in irgendwelchen Versuchungen, ihr Lieben, stehen wir in irgendwelchen Kämpfen, will der Feind uns irgendwas anhaben, naht er sich zu uns, dann bete, dann dürfen wir beten. Jemand hat so gesagt, durch das Gebet verbinden wir uns mit Gottes Kräften, indem wir ihn in unsere Angelegenheit einbeziehen. Durch das Gebet verbinden wir uns mit Gottes Kräften, indem wir ihn in unsere Angelegenheit einbeziehen. Durch das Gebet erhalten wir Sieg. Da kenne ich eine Geschichte aus dem Alten Testament wieder, die ist mir irgendwie wieder so lebendig in den Sinn gekommen, und zwar von Josaphat. Das war ein König, der Gott gefürchtet hat und der versucht hat, Gottes Willen zu tun. Und der wurde dann auch irgendwann angegriffen, ja, von einer großen Menge. Und er wusste nicht, wohin. Und dann hat er angefangen zu beten und zu schreien zu Gott. Und in seiner Schwachheit, er sieht seine ganze Schwachheit und schreit zu Gott. Lasst uns da mal einen Vers lesen, in 2. Chronik, Kapitel 20, die uns so deutlich auch zeigt, was Gebet eigentlich bewirkt. Da ist Josaphat eigentlich schon mitten im Gebet und er sagt dann hier, 2. Chronik 20, Vers 12, unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist nicht Kraft gegen diesen großen Haufen, der wider uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Ich glaube, genau diese Haltung müssen wir auch in unseren Versuchungen einnehmen. In uns ist nicht Kraft. Wir wissen auch nicht oftmals, was wir tun sollen. Aber unsere Augen sehen nach dir, großer Gott. Und zu dir flehen wir, dass du uns hier herausführst. Und wisst ihr was? Josaphat erhielt einen großen Sieg. Einen großen Sieg, ohne dass er auch nur den kleinsten Finger krumm gemacht hat. Denn die Feinde später, ihr könnt euch das zu Hause nachlesen, im Kapitel, in dem gleichen Kapitel lesen wir, die Feinde haben sich gegenseitig erschlagen. Und als Josaphat dahin kam zu diesem Schlachtfeld, da fand er nur noch Leichname und eine große Beute. Gott hat den Sieg gebracht und gegeben. Bete in jedem großen oder auch kleinen Kampf, ob es jetzt eine Versuchung zur Sünde ist oder ob es darum geht, gegen die Entmutigung anzukämpfen, gegen Zweifel, gegen Anklagen, was auch immer dich belastet. Wir dürfen beten, sie erhalten den Sieg. Und dann noch etwas, wie kommen wir zum Sieg in unserem Alltag? Wir dürfen beten. Noch etwas sagt uns der Apostel Jakobus in seinem Brief, und zwar in Kapitel 4, Vers 7. Auch das kennen wir mit Sicherheit, dennoch möchte ich uns das nochmal vorlesen. Es ist so wunderbar, Gottes Wort, das zeigt uns eigentlich, wie wir umgehen sollen mit Versuchungen und wie wir überwinden können. Vers 7 und 8, Jakobus Kapitel 4, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Widersteht dem Teufel und naht euch zu Gott. Wenn wir in Versuchungen stehen, dann sollten wir den festen Entschluss haben, absolut kompromisslos zu sein. Wir sollten schon vorher diesen Entschluss haben. Absolut kompromisslos und konsequent gegen alle Sünde. Und ich möchte so sagen, je früher du die Versuchung zum Bösen erkennst und je früher du dem widerstehst, wie hier steht, widerstehe dem Teufel, desto leichter wird der Sieg sein, desto schneller wirst du gewinnen. Schaut mal, jede Versuchung beginnt doch irgendwo bei uns in Gedanken. Eine jede Versuchung beginnt bei uns im Gedanken. Widerstehe dem Teufel gleich zu Beginn. Lass nicht zu, dass diese Gedanken reifen können und sich entfalten können, denn dann wird es schwer. Dann wird es unglaublich schwer zu widerstehen, wenn der Gedanke sich schon festgesetzt hat. Widerstehe dann, wenn du den Gedanken gerade erst bekommen hast. Dann wirst du Sieg haben. Und noch etwas. Merkst du in der Versuchung, dass es dir zu schwer wird? Merkst du, dass du anfängst zu wanken? Merkst du, du hast nicht genug Kraft? Auch die Situation gibt es durchaus, durchaus. Dann gibt es die Bibel noch einen Rat. Sie sagt, fliehe. Paulus sagt an Timotheus, fliehe die Lüste der Jugend. Fliehe, wenn du merkst, du kannst nicht widerstehen. Fliehe, das bedeutet so viel. Wechsle die Umgebung, beschäftige dich mit was anderem. Gehe raus, besuch einen Freund, tu irgendwas. Aber geh raus aus dieser Situation, die dich so sehr und so stark gerade versucht. Fliehe. Ich habe so ein Beispiel gelesen, das war einleuchtend über einen kleinen Jungen. Über einen kleinen Jungen und seinen Widerstand gegen eine Versuchung. Und zwar war das so, da ich möchte es gerade mal so vorlesen, weil es wirklich gut beschrieben ist. Hier heißt es so, eine besorgt aussehende junge Frau setzte ihren kleinen Jungen in einen Straßenbahnwagen mit der Mahnung, verliere ja den Zettel nicht. Hans, nimm ihn gar nicht aus der Tasche. Nein, sagte der Junge, während er ängstlich seiner Mutter nachschaute und der Schaffner das Zeichen zur Weiterfahrt gab. Wie heißt du, Hans? Fragte ein übermütiger junger Mann, der gerade neben ihm saß. Hans-Georg Fröhlich, antwortete er. Und wohin gehst du? Zu meiner Großmutter. Zeig mir doch mal bitte den Zettel, den du da in deiner Tasche hast. Nein, ich tue das nicht, sagte Hans. Sieh mal, Hans, ich schenke dir ein paar Pflaumen, wenn du den Zettel aus der Tasche herausziehst. Das Kind gab keine Antwort, aber einige der Mitfahrenden schauten schon ärgerlich auf den jungen Mann. Hör mal, Junge, ich gebe dir die ganze Tüte voll Pflaumen, wenn du mir ein Eckchen von deinem Zettel zeigst. Nur ein Eck. Das Kind wandte sich ab, es wollte nicht mehr hören, aber der junge Mann, der öffnete dann die Tüte und hielt sie so, dass es die saftigen Früchte sehen und ihren Duft einatmen musste. Das kleine runde Gesicht sah bekümmert aus. Ich glaube, Hans fühlte seine Widerstandskraft erlahmen. Und als auf der anderen Seite des Wagens ein Mann aufstand, um auszusteigen, schlüpfte er eilig von seinem Platz herunter, ließ die Versuchung hinter sich und setzte sich auf den leer gewordenen Platz. Fast unbewusst fingen ein paar Hände an zu klatschen und die anderen fielen mit ein. Sie erschreckten fast den armen Hans, aber eine junge Dame, die neben ihm saß, legte zärtlich ihren Arm um ihn und sagte, sage deiner Mutter, wir alle gratulieren ihr zu einem solchen kleinen Mann, der stark genug ist, der Versuchung zu widerstehen und weise genug, davor wegzulaufen. Ihr Lieben, ich glaube, wir können von dem kleinen Jungen viel lernen. Genau so müssen wir uns verhalten, wenn wir ganz andere Versuchungen auch haben, wie dieser kleine Junge. Aber schaut mal, genau so. Er widerstand so lange, wie er konnte. Und als er nicht mehr konnte, dann floh er. Widerstehe dem Teufel und nahe dich zu Gott. Sieg in unserem Alltag. Noch ein letztes möchte ich sagen. Beständige Übung. Paulus sagt an einer Stelle, dabei aber übe ich mich zu haben ein unverletztes Gewissen. Ich übe mich, sagt er. Er sagt nicht, ich bin schon vollkommen. Ich kann schon alles, ich beherrsche schon alles. Er sagt, ich übe mich darin. Und genau so sollten wir es auch machen. Wir sollten uns üben darin. Und wenn es auch manchmal uns hier und da nicht gelingt, und wenn es auch manchmal hier und da wir stolpern oder irgendwo zu Fall kommen oder irgendwas nicht so läuft und wir dann wieder entmutigt sind und dann wieder der Teufel von der anderen Seite kommt und uns anklagt und uns Zweifel bringt. Aber dann sagen wir, ich übe mich. Ich stehe wieder auf. Ich bleibe hier ja nicht liegen, weil ich möchte Sieg haben, vollkommenen Sieg. Jemand beobachtete eine Ameise, die versuchte, ein Stückchen Holz, eine steile Mauer hinaufzuschleppen. Etwa 70 Mal misslang es ihr. Und dann endlich schaffte sie es. Ihr Lieben, das soll keine Entschuldigung dafür sein, dass wir irgendwo unterliegen. Aber wenn es passiert, dann lasst uns das nicht vergessen. Übung macht den Meister. Im Aufblick zu Gott wollen wir wieder aufstehen. Wir wollen weitergehen. Wir wollen aus unseren Fehlern lernen. Und aus Fehlern lernen, das heißt, nicht darüber zu grübeln, sondern wir wollen die Fehler gut machen, wo es gut zu machen geht und wo es notwendig ist. Und wir wollen aufstehen und vorwärts gehen und nächstes Mal bei einer ähnlichen Situation dran denken, hier war was, hier ist Gefahr. Hier muss ich aufpassen, hier muss ich gleich widerstehen, hier muss ich vielleicht gleich fliehen, damit ich nicht wieder hinfalle. Lerne aus deinen Fehlern, übe dich und wenn wir aufrichtig sind, wird uns Gott den Sieg schenken. Hast du Sieg? Sieg im Glaubensleben? Sie erhalten einen Sieg nach dem anderen. Überwindest du weit? Jedes Kind Gottes kann siegen. Jeder, der die Verbindung mit Jesus Christus hat, bei dem der Kontakt nicht unterbrochen ist, jeder kann siegen. Gott aber sei Dank, sagt Paulus, der uns den Sieg gegeben hat durch Jesus Christus. 1. Korinther 15. Jedes Kind Gottes kann und muss siegen. Und wenn du den Sieg nicht hast, und du gerade festgestellt hast, Mensch, hier fehlt's mir. Ich würde gerne Sieg haben, aber hier fehlt es mir. Wenn du den Sieg nicht hast, dann prüfe dein Verhältnis zu Gott. Das ist das Erste. Ist alles in Ordnung? Muss etwas gut gemacht werden? Hast du Frieden und Heilsgewissheit? Bringe alles in Ordnung und gehe dann in deinen Alltag mit Gebet, mit Widerstandskraft, indem du fliehst und indem du dich übst. Und Gott wird dir einen Sieg nach dem anderen schenken. Ich wünsche das euch allen. Ich wünsche das auch mir. Gott gebe es. Amen.